Wir haben ein bisschen die Zeit aus den Augen, aber ihr habt ja schon schön gesungen und dann wusste ich, es ist Zeit. Ich mach's kurz meinen Wecker. So. Jetzt kommt die herausforderndste Zeit. Ja, das ist wirklich so Mittagszeit. Nach so einem lecker Essen, muss ich ehrlich sagen, da alles, was ich mochte, war heute dabei. Ja. Alles. Ich habe schon lange kein so leckeres Tiramisu gegessen. Wirklich, schon sehr, sehr, sehr lange. Vom Pizzabäcker habe ich erwartet, dass er so eine gute Pizza macht. Das ist immer wieder, das ist sogar die gleiche, gell? Ja, das ist einfach immer lecker. Und die Cola hat auch gut geschmeckt. Aber da erwarte ich es auch. Aber ja, von daher, vielen, vielen Dank. Die Gefahr ist natürlich, jetzt ist so der Magen voll, das Blut da unten und arbeitet und fehlt ein bisschen oben. Und, und ich ganz ehrlich, ich sage, ich unterrichte nicht gerne nachmittags. Ist schwierig, auch irgendwo mal, ich komme irgendwo mit Fahrt, ich bin irgendwo mal drin, und aber ihr müsst sitzen, allein nur, dass ihr sitzt, ist schon schwierig. Und dann, also ich bin kein Böse, wenn einer mal gähnt oder wenn ich merke, die Augen fallen zu oder so. Ich verstehe es wirklich. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, ist mir absolut klar. Von daher macht euch keine Gedanken. Genau. Ich meine, nach ein paar Jahren, ich kann schon die Gesichter lesen und meinen zu sehen, wenn jemand böse ist oder wenn jemand einfach müde ist. Von daher gut. Also doch machen wir aber noch zwei Einheiten, glaube ich, mit einer Mittagspause. Dann habe ich eine längere Pause und dann bin gespannt, wer noch abends nochmal kommt. Ich habe gedacht, vielleicht heute Abend auch die Möglichkeit, noch vielleicht eine kleine Einheit und dann Zeit Fragen stellen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr einfach dann, können wir vielleicht in der Runde gemeinsam, könnt ihr die Fragen loswerden. Und wenn ich es beantworten kann, dann mache ich das und die anderen profitieren vielleicht auch davon. Mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Aber ich möchte gerne jetzt nochmal an diesem Thema weitermachen. Ich hoffe, ihr spürt mein Anliegen und seht, ob es versteht, hoffe ich auch, aber das ist ein Grundanliegen von mir. Das war das, was ich euch weiterbringe, das war für mich Weichenstellen für meinen Dienst. Warum tue ich das, was ich tue? Dass ich hier bei allem keine Selbstverwirklichung, als ich jung war, wirklich, ich kann mich schon daran, als kleines Kind, ich war fasziniert von Predigern. Und ich wollte ein Prediger werden, weil ich dachte, boah, ich habe mich vorgestellt, wie wäre es, wenn ich mal da vorne stehen würde. Ich muss ehrlich so gestehen, also als Kind, das hat mich schon, und bei den Männern, die hatten oft eine Brille gehabt. Ich kann mich erinnern, einer hat immer beim Predigen die Brille aufgezogen, gelesen und dann so hier runter und dann wieder abgelegt. Und wir als Kinder haben dann das alles gespielt, natürlich Gottesdienst gespielt. Und dann musste ich mal eine Brille haben. Ich habe immer eine Brille gesucht, weil ich musste immer das machen. So. Ich dachte, das machen Prediger. Das hat mich faszinierend. Und es hat lange gedauert, bis der Herr mich berufen hat und ich gehen durfte. Es kam ein Mann und sagte, du musst Prediger werden. Und ich sagte, wenn der Herr es will, dann werde ich es werden. Es hat wirklich viele, viele, viele Jahre gedauert. Es musste einiges in meinem Leben passieren, dass ich mich dann auf den Weg gemacht habe. Aber die Freude oder diese Sehnsucht war in mir drin. Ich glaube auch, die hat er mir in mein Herz gelegt. Aber es war vieles einfach Fleisch. Und es war nicht geheiligt. Und ich habe mir meine Gemeinde vorgestellt. Ehrlich, ich habe meine Idealgemeinde in meinem Geiste. Ich kann euch sagen, wie die Räumlichkeiten aussehen. Ich kann sogar euch sagen, wie die Kanzel aussieht in meiner Traumgemeinde. Wo sie steht. Ich kann euch sagen, wie die Wand hinten aussieht, wo das Kreuz hängt, ob es ein Kreuz gibt. Und all das, welche Musik gespielt wird, welcher Teppichboden da ist, wie sie aufgebaut ist. Wenn ich jetzt einfach nur dahin denke, so, sag ich mal, die Ortsgemeinde. Ich habe Vorstellungen gehabt, was wir und wie wir es tun. Und als ich die erste Gelegenheit bekam, als junger Prediger, noch parallel zu meiner Bibelschulausbildung, durfte ich schon in eine Gemeinde, in eine kleine Gemeinde, einen Pastoraldienst antreten. Habe dann parallel die Bibelschule fertig gemacht und habe diesen ersten Pastoraldienst angenommen. Der Gemeindeleiter kam zu mir und sagte, Willi, solange das Eisen heiß ist, schmiede es. Dachte ich, aber wie gut ist das denn? Und ich habe geschmiedet. Radikal waren auf einmal die Kanzel weg, die da war. Ich habe angefangen, ich habe dann einen jungen Mann geholt und gesagt, bau mir wieder die Kanzel. Und ich, und ich dachte, ich mache es für Jesus, glaubt mir. und ich hatte keine Ahnung gehabt, wie viel davon ich mir meine eigene Gemeinde baute, von der ich, die ich gerne hätte. Und wisst ihr was? Es dauerte 1,5 Jahre und ich wurde aus dieser Gemeinde rausgemobbt, rausgeschmissen. Und da war mein Sohn 2 Jahre und meine Tochter gerade geboren. An dem Tag, wo sie geboren war, habe ich meine Kartons gepackt und bin aus der Gemeinde ausgezogen. Und ich stand dann zu Hause. Haben wir gnädigerweise eine kleine Dachgeschosswohnung gekriegt bei meinem Schwager. Und dann saß ich auf meinem Bett und habe gesagt, okay, Herr, ab zurück als Sachbearbeiter. So, das war der Punkt. Ich wusste, okay, jetzt entweder. Und da hat der Herr mir gesagt, Willi, das Anliegen war gut, aber du wolltest deine eigene. Das war mein Zerbruch. Das war mein Zerbruch, wo ich dachte, wie Petrus, Jesus in den Tod für dich und hatte nicht, keine Ahnung, wie viel Fleisch und wie viel meine eigene Vorstellung eigentlich in mir waren. Und das war einer meiner Zerbrüche. Ich hatte so ein paar so hinter mir. Aber einer meiner Zerbrüche, wo ich den Plan, meine eigene Gemeinde zu bauen, aufgegeben habe. Habe ich aufgegeben. Und das ist, was ich gestern auch gesagt habe. Mir wurde klar, es gibt nur eine, der Gemeinde baut. Und eine ganz klare Vorstellung, wie die Gemeinde auszusehen hat. Und wenn ich ein Anliegen, eine Gemeinde abzubauen, dann wird es nur im Konkurrenz zu dem stehen, was er tut. Und ich habe irgendwann mal verstanden, das wird nicht gut gehen. Es wird nicht funktionieren. Und ich habe das Vorhaben aufgegeben. Und ab dem Moment habe ich keine Vision für Gemeinden. Wenn ich höre, dass die Gemeinde eine Vision entwickelt, dass es dann innerlich wehrt sich in mir alles. Das hat natürlich was mit meiner Biografie, mit meiner Prägung zu tun. Und dann hörte ich von einem Pastor, der eine Riesengemeinde hatte. In unserem Verhältnis ist natürlich, das sind andere Welten. Da hat er seinen ersten Pastoraldienst angetreten. Die Gemeinde war, glaube ich, damals 400 Leute. Für ihre Verhältnisse kleine Gemeinde. Für unsere Megachurch. Und jetzt ist die Gemeinde für 20.000 Mitglieder groß. Und dann hat man gesagt, wie ist die Gemeinde so schnell gewachsen? Und man hat ein Buch darüber geschrieben. Und man hat sie interviewt. Und man hat diesen Pastor, der noch lebt, interviewt. Und man hat ihn gefragt, was ist das Geheimnis? Was ist dein Anliegen für die Gemeinde? Und dann habe ich bei ihm das gelesen. Und dann hat er geschrieben, ich habe kein Anliegen, Gemeinde zu bauen, weil ich nicht mit dem in Konkurrenz stellen möchte, der sie wirklich baut. Und das war als in meinen jungen Jahren als Pastor, das hat bei mir gesessen. Dann habe ich es verstanden. Ich höre auf damit. Und seitdem bin ich dabei. Und um was geht's? Und dann, kurz danach, meldet sich diese andere Gemeinde und sagt, Willi, wir brauchen einen Pastor. Und dann habe ich den Epheserbrief genommen, weil ich wollte wissen und ich wollte auch der Gemeinde sagen, so, nach welchen Prinzipien wollen wir Gemeinde bauen und was geht es eigentlich da? Und das ist mein Anliegen gewesen. Und das war für mich sehr prägend, fundamental, bis heute. Darf Pastor in einer Gemeinde sein mit 280 Mitgliedern heute, hat sich nichts geändert. Die Größe spielt keine Rolle. Wir haben das gleiche Anliegen. Es geht die Verherrlichung Vaters durch den Sohn. Jesus muss groß gemacht werden. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass diese Gesinnung und diese Überzeugung da ist. Es gibt hier ein paar und andere, die sagen, sind nicht arg zufrieden. Ich muss auch ehrlich sagen, als ich anfing, das zu predigen, sind 60 gegangen. Die Gemeinde war wahrscheinlich schon dann leer. Bei uns sind 60 gegangen, weil sie damit nichts anfangen konnten. Menschenzentriert bauen, das ist die Alternative. Auf Menschen ausgerichtet bauen, das ist die Alternative. Und aber auf der anderen Seite auch, der Herr hat wieder aufgefüllt. Die Reihen sind geschlossen. Und das Herrliche ist, da kamen Menschen, von denen wir nie gedacht haben, dass sie kommen würden. Ich komme aus einem russlandsdeutschen Hintergrund. Und das war für mich so ein Segen zu sehen, wie der Herr auch aus anderen Stellen, ja, ihr wisst, was ich meine, Schafe und so, wie auf einmal dann Leute kommen und man nie gedacht haben und sich sogar den Russlandsdeutschen anschließen. Unglaublich, ja, man nennt sie Hiesige. Herrlich, herrlich, ich freue mich darüber. Neulich haben wir eine Taufe gehabt. Wenn du hörst, dass auf einmal ein junger Mann da ist, der sagt, ich habe beim Bibellesen gemerkt, Jesus kennengelernt, neue Apostole. Und dann ruft er bei uns an, darf ich bei euch mich taufen lassen? Wenn du sein Zeugnis hörst, was der Herr an ihm gewirkt hat, allein durchs Bibellesen, und der brennt für Jesus, das ist herrlich, herrlich. Und er sagt, natürlich, komm. Und er kommt und ja, auf jeden Fall, das ist ein tiefes Anliegen von mir. Das ist das andere ist, aber auch die Warnung, das ist, womit ich versucht habe, euch, oder wo wir vorhin waren, das steige ich wieder ein, dass Gott sagt, wenn wir das nicht im Mittelpunkt haben, dann wird es gefährlich. Darf ich das mal so vorsichtig ausgedrücken? Es wird gefährlich. Warum? Weil diese Haltung unter dem Zorn Gottes steht. Er wird nicht nur nicht segnen, sondern er wird das auch richten. Und er wird die Gemeinde richten. Und er richtet die Gemeinde, die das aus dem Fokus verliert. Ich zeige euch das. Wir sind im Epheserbrief. So werden wir ganz kurz nochmal bei Offenbarung Kapitel 2 ganz kurz landen. Ich gebe euch ein, zwei Bibelstellen noch dazu. Die eine Stelle, die ist für mich sehr wichtig, das ist diese Römerstelle. Und die sagt folgend eben das aus. Weil sie Gott weder Dank noch Verherrlichung darbrachten, darum hat Gott sie aufgegeben. Später in diesem ganzen Abschnitt redete von den Dingen, vielleicht schlagt es nochmal auf, okay? Schlagt mir ganz kurz nochmal auf, Römer 1, ab Vers 8. Ich würde euch zeigen, oder nichts Neues, aber ihr würdet merken, dass unsere Gesellschaft und unsere Kultur, in der wir leben, warum sie so ist, wie sie ist. Nur als Beispiel. Dann sagt Gott, also Vers 21, okay? Weil sie Gott kannten, Römer 1, Vers 21 und folgende. Ein paar Gedanken. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlicht noch Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Schaut mal, was hier Paulus sagt. Sie haben das Anliegen des Herzens zwar nicht mehr Gott verherrlichen, sondern sie haben in ihren eigenen Überlegungen nachgedacht, was ist verherrlichungswürdig. Und darin hat Gott sie dahin gegeben. Er hat gesagt, okay, ihr wollt nicht mich verherrlichen. Ihr wollt nicht mehr für mich leben. Dann macht, was ihr wollt. Dann lebt, wie ihr wollt. Und wisst ihr, was die Konsequenz ist? Gott gibt sie dahin in ihre eigenen Überlegungen. Und die Frucht der eigenen Überlegung ist Katastrophe. Wisst ihr, was dann passiert? Auf jeder Ebene ein Verfall. Auf jeder sozial, ethischen, moralischen Ebene ein kompletter Verfall. Wenn wir uns fragen, warum unsere Gesellschaft Stück für Stück zusammenbricht, ich sage euch warum, weil unsere Gesellschaft Stück für Stück die Verherrlichung Gottes aufgibt. Deswegen, das, was Stefan vorgelesen hat, wenn Gott nicht mehr in den Mittelpunkt, sondern der Mensch im Mittelpunkt steht, dann hat man Gott aufgegeben. Und da muss man sich nicht wundern, warum die Institution der Familie nicht mehr funktioniert. Warum wir so eine Lieblosigkeit haben. Darf ich euch mal so sagen? Wir freuen uns und sind so überrascht, wenn ein Mensch mal dem anderen hilft. Denken, wow, Mensch, guck mal. Wir sind so glücklich, wenn man Hilfeleistung macht. Wenn jemand Barmherzigkeit übt, sind wir überrascht. Was eigentlich selbstverständlich sein müsste, ist für uns, wow, soziales Engagement. Eigentlich ist das... Das muss. Warum? Man hat Gott aufgegeben und Gott gibt dann uns auf. So hart das auch klingen mag. Und dann überlässt er uns unseren Gedanken. Und das, was wir mit unseren Gedanken hervorbringen, ist katastrophal. Es vernichtet den Menschen, es vernichtet diesen Planeten. Es zerstört letztendlich alles. Und dann zeigt sich das Folgendes. Ich lese euch ab Vers 22. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Das ist schon schockierend, gell? Je mehr der Mensch aufgeklärt wurde, das ist eigentlich das Paradoxum dahinter. Je klüger der Mensch wurde, je aufgeklärter der Mensch wurde und in den Augen der Welt, wissenschaftlich und umso dümmer wurde er letztendlich. Das ist eigentlich schockierend. Wozu ist der Mensch fähig? Überleg mal, mit was für einer Intelligenz und mit Fähigkeit, mit Technik. Und je größer wir werden, wir fliegen zum Mond und wieder zurück. Und umso, boah, das ist Katastrophe, schaut mal. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes, verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen. Das ist der Punkt. Versteht ihr? So, was wird verherrlicht? Nicht mehr Gott, sondern der Mensch. Das ist, was die Aussage ist. Und die Folge ist folgendes. Vers 24. Oder nicht nur über den Mensch, sondern auch im Bild eines Menschen, Vögel und vierfüßigen kriechenden Tieren. Also sie beten die Schöpfung an und nicht mehr den Geschöpf. Und dann, darum hat Gott sie dahingegeben, in die Begierden ihren Herzens, die Unreinheit, ihre Leibe untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandeln und in Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Paulus übrigens, er muss zwischendurch kurz anhalten und er hält es nicht aus, dass Gott nicht verherrlicht wird. Und darum muss er kurz eine Pause machen und sagen, ich muss ihn kurz preisen. Er schiebt sozusagen einen Lobpreis dazwischen hier. Also, ihm sei herrlich in Ewigkeit. Okay, jetzt kann ich wieder guten Gewissens weiterreden. Er hält es nicht aus, dass Gott nicht verherrlicht wird. Und dann sagt er, deswegen hat Gott sie dahin gegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in ihre Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn der Verirrung an sich selbst. Und wie ist es nicht für gut gefunden, gut fanden, Gott der Erkenntnis, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworrenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, Neid, Mord, Streit, List, Tücke. Und dann kommt eine Riesenliste des ethischen, moralischen Verfalls. So, ich will kein Endzeitprophet sein, aber ich will einfach sagen, macht die Augen auf und schaut mal die Gesellschaft an. Man ist ein Asozialer heute, wenn man das kritisiert, diesen Lebenswandel. Versteht ihr, was ich meine? Und es hat noch mal gar nicht so lange her. Dann war das genau andersrum, gell? Ja. Und wie kommt das? Man gibt Gott auf. Schaut mal. Bevor man sagen kann, hey, ich kann doch so sein, wie ich will und bin, dann muss ich erst vorhin was tun. Ich sage, andersrum, wenn Gott mich gemacht hat, dann darf auch Gott sagen, wie ich bin. Aber wenn Gott mich nicht gemacht hat, dann kann ich sein, wie ich will. Also, damit ich so sein kann, wie ich will, muss ich Gott leugnen. Ich muss Gott aufgeben. Das passiert in unserer Gesellschaft. Andersrum ausgedrückt, wisst ihr, was wir um uns herum haben, das ist Gericht. Wir warten oft auf das Endgericht, aber das ist Gericht schon. Das heißt, darf ich sagen, Gott richtet schon längst Deutschland. Und nicht nur Deutschland. Gott richtet schon längst die Welt. Allein, dass Gott den Menschen sich selbst überlässt, ist Gericht. Das ist schon Katastrophe, dass Gott sagt, dann mach, was du willst. Mach. Oh, ich würde nicht, können wir vorstellen, wenn Gott zu mir sagt, Willi, mach, was du willst. Bitte nicht. Nein, mach du mit mir, was du willst. Wenn ich wüsste, Gott hätte mich aufgegeben. Das wird doch Katastrophe. Das ist Gericht, wenn Gott einen aufgibt. Wenn Gott sich nicht mehr in einen investiert. Das wäre schlimm. Wie schlimm ist es für uns als Gemeinde, wenn Gott sagen würde, es lohnt sich nicht mehr. Mach, was du willst, Gemeinde. Du willst mich nicht verherrlichen, mach, was du willst. Das ist Gericht. Kirche, mach, was du willst. Willst du sozial angesehen werden, mach, was du willst. Willst du gesellschaftlich Relevanz haben, mach, was du willst. Und jetzt kommt, und weil die Gesellschaft sagt, aber Homosexualität, hier, das sind wir. Und die Kirche sagt, ja, okay, dann müssen wir das auch dulden. Nein, dann irgendwann mal nicht mal dulden, sondern fördern. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr versteht, aber hier geht es, wir müssen das Hauptanliegen verstehen. Hier geht es nicht um den Menschen, hier geht es um die Ehre Gottes bei allem. Weil die ganze Diskussion wird immer auf der Ebene des Menschen geführt. Und deswegen ist es viel zu kurz. Und dann kann ich mir vorstellen, natürlich, dann sind die Angriffe und die Anklagen, dass man menschenfeindlich ist und all das. Ich verstehe das. Hier geht es nicht darum, hier geht es um die Ehre Gottes. Und zu erklären, wenn Menschen auf einmal, darf ich so sagen, die natürliche Liebe verlassen und wenn Männer auf einmal für Männer Liebe empfinden und nicht mehr für Frauen und Frauen für Frauen und nicht mehr für Männer, dann zeigt es, dass Gott diese Gesellschaft preisgegeben hat. Und ich rede nicht von Krankheit und sonst irgendwas. Das ist Gericht. Das heißt, Gott überlässt dem Feind und erlaubt ihn, dass er Menschen in diese Gesinnung führt. Das ist Gericht. Und der Mensch sagt, aufgeklärt, frei. Er fühlt sich frei. Frei zu leben, frei zu denken, frei zu handeln. Und merkt nicht, dass es versklavt unter die Sünde ist. Und wenn wir das nicht predigen und nicht sagen, darf ich so sagen, dann handeln wir fahrlässig. Es ist das Gleiche, wenn ich wüsste, meine Mutter hat Krebs und sie hat es und ich würde es ihr nicht sagen. Das ist sehr fahrlässig. Und ich wüsste sogar noch ein Gegenmittel. Das wäre nochmal katastrophal. Aber wisst ihr, was die Schrift sagt und was Jesus sagt? Ihr werdet das der Welt sagen. Und wisst ihr, was die Welt machen wird? Sie wird euch hassen dafür. Warum? Weil sie genau mich auch gehasst, als ich kam und gesagt habe, wie sie leben, dass es nicht gottverherrlichend ist. Sie werden euch hassen, weil sie mich gehasst haben. Weil sie das Licht hassen. Sie lieben die Finsternis und sie wollen der Finsternis bleiben. Und ich wiederhole mich, aber ich, einfach nur, um euch darauf sensibel zu machen. Und jetzt ist die Frage, wollen wir Licht bleiben oder wollen wir kein Licht sein? Licht ausschalten und Finsternis sein, damit auch die Finsternis reinkommen kann und sich wohlfühlen. Also darf ich das sagen, diese Entscheidung muss man mal treffen, was für eine Gemeinde man sein will. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Und ich habe diese Entscheidung getroffen und habe überspitzt Aussagen getroffen, die viele nicht verstehen, aber weil sie mein Anliegen nicht verstehen. Ich habe zum Beispiel eine Aussage für mich getroffen, ich weiß nicht, ob ihr sie jetzt sogar noch versteht, aber ich sage sie. Mein Anliegen ist, eine Gemeinde zu bauen, in der kein Ungläubiger sich wohlfühlt. Kein Ungläubiger sich wohlfühlt. Ich verstehe, das kann man falsch verstehen, ja? Deswegen sage ich bewusst, nach der Vorrede hier traue ich mich, das euch zu sagen. Was ich damit meine, ist Folgendes. Wenn ein Ungläubiger hier reinkommt, er muss merken, hier stimmt etwas nicht. Er muss merken, er muss nicht nur da sitzen und sagen, ich halte es hier nicht aus. Hier ist so hell, irgendwie ist hier jemand, den kenne ich nicht. Was ist hier anders? Ein Ungläubiger muss nicht reinkommen und sagen, oh, voll schön, so wie bei mir zu Hause. Oh, so wie in meiner Kneipe. So wie in meinem Verein. Das gleiche Essen, die gleichen Lieder, die gleiche Atmosphäre, die gleichen Klamotten. Ich übertreibe jetzt natürlich, ja. Ihr versteht, was ich meine. Das geht nicht um diese äußerlichen Dinge. Wenn er reinkommt, Paulus übrigens sagt es im 1. Korintherbrief, sagt, da geht es um die Zungenrede im Zusammenhang, sagt, wenn einer reinkommt und merkt, da ist Gott, dann fällt er auf sein Angesicht und bittet Gott um Vergebung. Und wir bauen Gemeinden und dass Menschen reinkommen, ob sie gläubig oder ungläubig, alle muss sich wohlfühlen. Nun, ich bitte euch, versteht mich nicht falsch. Wenn ich jemand zu mir nach Hause einlade, dann will ich ein guter Gastgeber sein. Glaubt mir. Wer bei uns mal am Seminar weiß, was meine Frau alles tut, damit die Menschen gut verpflegt werden. Sie backt und macht und hier, macht ihr doch genau das Gleiche. Man geht dann hungrig nach Hause. Wenn jemand reinkommt, sage ich nicht, was willst du hier? Damit meine ich es nicht. Aber ich sage, in der Art und Weise, wie wir reden, in der Art und Weise, was wir lesen, in der Art und Weise, was gepredigt wird, welche Lieder wir singen, müssen Sie sagen, hey, das ist sowas von anders, das kenne ich nicht. Was ist eure Motivation? Warum macht ihr das so? Wieso lebt ihr so? Wieso seid ihr so anders? Und dann sagt Paulus, und wenn sie von unserer Rechenschaft, Petrus, Rechenschaft fordern, dann sagen wir, warum wir so leben. Weil wir sagen, es gibt einen höchsten Gott, der es würdig ist. Und wir lieben ihn und für den machen wir es. Ja, warum das denn? Dann können wir reden. Können wir bezeugen. Und dann wird es welche geben. Ich verspreche euch, die werden sagen, da will ich mit denen nichts zu tun haben. Und die werden gehen und nie wieder kommen. Aber es werden auch welche bleiben. Werden es. Schmerz. Und ich glaube, weil Gott sie ziehen wird, weil er sie herbringen wird. Darf ich andersrum sagen? In aller Demut und Respekt, stellt ihr vor, ihr werdet Gott. Das ist natürlich ein anmaßender Gedanke, aber nehmen wir mal an. Und ihr habt die Macht, seine Kinder zu ziehen und unter das Wort zu bringen, das Wort, das ihnen das Evangelium und die Augen öffnet und somit die Rettung beschert. So, ihr habt gesagt, Menschen werden durch das Wort des Evangeliums hören und dann werden sie zum Glauben kommen. Und ihr hättet jetzt Gemeinden und ihr würdet gucken und würdet euch sagen, wo wollt ihr Menschen hinschicken? Wenn ihr Gott wärt und sagt, in welche Gemeinde schicke ich Menschen, damit sie mir begegnen? Und dann würdet ihr gucken und sagen, okay, da würden sie mir nicht begegnen, weil da begegnen sie sich permanent sich selbst. Da würden sie sich mir auch nicht begegnen, weil die begegnen immer einen anderen Gott. Da begegnen sie, was weiß ich was. Aber sie begegnen da mir nicht. Also ich sage, wenn in allem Anmaßung, ich würde mir gucken, wo, in welche Gemeinde werde ich groß gemacht? Dann schicke ich Leute dahin und sage, geh mal dahin. Deswegen war mein Anliegen, oder ist mein Anliegen, eine Gemeinde, in einer Gemeinde einen Dienst zu tun, in der durch die Verkündigung und die Lehre, durch die Heranführung von Mitarbeitern, durch jeden Dienst, dass jeder weiß, um was es geht. Und dass es keine Frage darüber ist, wie man Gottesdienst gestaltet. Dass jeder weiß, was machen wir zu seiner Ehre. Und dann fragt man sich, jetzt kommt ein Programmpunkt. Passt er oder passt er nicht? Bevor ich kam, ach, das klingt blöd, eine Zeit lang war es so, die Gottesdienste waren gefüllt mit so viel Programm, dass es kaum Zeit für eine Predigt gab. Man hat PowerPoints gezeigt. Man hat, neues Beispiel, eine gute Sache. Man hat ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde eine Präsentation gezeigt, wie die christliche Schule sich gerade entfaltet, welche Bilanzen, welche Räumlichkeiten, welche Lehrer eingestellt werden. Nur als Beispiel, ja. Und geworben, ja, die Kinder sollen auf die christliche Schule. Dann hat man noch Lieder gesungen und dann hat der Chor noch gesungen und dann hat noch eine Band gesungen und dann war die Stunde schon rum. Und die Alten schon, oh, unbequem und die Jungen, okay, haben auch noch was vor und dann sollte man noch predigen. Und dann sagt man, ja bitte nicht länger wie 15, 20 Minuten. Weil das ist halt zu lang dann Gottesdienst, muss ja noch in Segen sprechen. So, das war's. Und das nur als Beispiel. Und selbst die Dinge, die da getan haben, um der Dinge willen. Und wir haben ein großes Anliegen, auszurichten. Und ich muss ehrlich sagen, heute habe ich Freimut, hier zu sein. Und ich weiß, der Gottesdienst findet statt. Und all die daran mitwirken, haben dieses Anliegen. Von jung bis alt. Alle, die daran teilhaben, haben dieses Anliegen. Und dann ist es so, dann meldet sich jemand bei uns. Da dürfen wir diese Arbeit vorstellen. Und ich weiß, dass nicht mal die Ältesten und ich nicht sagen müssen, nee. Wir werden sagen, am Freitag haben wir eine Gebetszeit und dann dürft ihr kommen und dieses Anliegen vorstellen und dann werden wir auch dafür beten. Aber am Sonntag ist da kein Platz dafür. Weil das nimmt uns den Platz und in die Zeit weg, wozu wir eigentlich am Sonntag uns treffen. Das ist unsere Grundsatzüberzeugung. Und so wurde aus dem Gottesdienst so viel ausgemistet, allein nur wegen dieser Vorstellung mussten wir nicht fragen, ist es gut, nicht gut, passt nicht. Für uns war klar, was hineinpasst oder nicht, weil wir wussten, verherrlicht das jetzt Gott oder nicht? Um was geht's? Und wir haben die Entscheidung getroffen. Was machen wir nicht? Und diese Dinge haben dann ihre Daseinsberechtigung, aber wir stellen sie in den Kontext, wo es hineingehört. Da sage ich dann, sagen wir der Gemeinde, liebe Gemeinde, wer will was über die Schule hören? Wir treffen uns an dem Sonntagnachmittag und wir stellen euch die Arbeiterschule vor. Wer will, kommt. Aber dann ist es nicht das, sondern das ist eine Veranstaltung der Schule. Ist okay. Wir stellen die Räumlichkeit zur Verfügung, machen Kaffee, kein Problem. Als Gott die ersten Schatten und Bild, oder die ersten Schattenbilder der Gemeinde gebaut hat, den Tempel Gottes, und unter Salomo, durften sie das aus Steinen bauen, weil dieses Haus dann nicht mehr von Wüste zu Wüste getragen werden musste. Deswegen durften sie ein Haus bauen. Vorher musste es ein Zelt sein, war eine Pilgerschaft. So, unser Zelt hier. Und bald irgendwie werden wir lebendige Steine, weil wir dann an einem Ort bleiben. So, ein Haus. Diese zwei Bilder. Und jetzt, als Gott dieses Haus bauen ließ durch Salomo, ist es ein Bild. Wo haben sie die Steine hergeholt? Weiß das jemand? Aus den Steinbrüchen drumherum. Und wisst ihr, was Gott ihnen gesagt hat? Ihr dürft keinen einzigen Stein auf dem Berg, auf dem Tempelberg behauen. Jeder Stein musste in dem Steinbruch zugearbeitet werden und dann fertig auf den Tempelberg getragen und an den Platz gestellt werden. Eingefügt. Und dann ging man wieder und sucht man einen passenden Stein und dann gekloppt und dann wieder getragen, wieder eingefügt. Und dann sagt Gott, warum? Weil dieser Ort ein Ort der Anbetung ist und der Ruhe. Das ist kein Arbeitsplatz hier. Hier geht es nicht um Arbeiten, hier geht es mir zu begegnen. Das ist, nur der Gedanke ist schon interessant, oder? Was machen wir? Darf ich es überspitzen wieder? Wir schleppen Haufen Steine an und bearbeiten. Und es ist so laut, dass kein Platz für die Anbetung Gottes da ist. Weil wir so auf das Arbeiten an den Steinen ausgerichtet sind. Wir müssen hinausgehen in die Welt und in die Steinbrüche dieser Welt. Und die Edelsteine, die kostbaren Steine müssen wir holen. Und dann müssen wir sie an den Ort der Anbetung bringen. Und sie einfügen da hinein, damit sie Gott verherrlichen, Gott preisen. Das ist unsere Berufung. Das ist mein Verständnis von Gemeinde. Und wir warten hier. Nein, ihr wahrscheinlich weniger als in den Kontextgemeinden, wo ich mich befinde. Man wartet in der Gemeinde und hofft, dass sich so ein Stein mal verirrt. Bock, bock, bock. Und dann passt nicht. Passt nicht. Und dann arbeiten wir an diesen Stein. Wir müssen gehen. Nur nebenbei, ein Grund, warum ich die Kreuzlichtarbeit an unsere Gemeinde angeknüpft habe. Ich versuche dieser Gemeinde das Verständnis zu geben, dass es nicht meine Arbeit ist, sondern unsere Arbeit. Nur aus einem Gedanken. Eigentlich will ich frei sein, mich nicht binden. Aber ich will, dass sie verstehen, dass unser Auftrag ist, nicht nur in der Gemeinde zu sein, sondern dass wir in die hinausgehen müssen, die Menschen erreichen müssen. Und dass sie wenigstens so einen Beitrag dazu leisten. Und wenn sie nur dafür beten. Dass sie ein Verständnis haben, die Menschen müssen außerhalb geholt werden und in die Gemeinde gebracht werden. Ein fehlendes Verständnis, das, was wir als Mission, als Missionsbefehl haben. Aber der Ort, die Gemeinde, ist der Ort der Anbetung, in dem Gott im Mittelpunkt steht, nicht der Mensch im Mittelpunkt steht. Gott steht im Mittelpunkt des Tempels, nicht der Priester. Nicht die Leviten. Gott ist in der Mitte. Und wenn das nicht passiert, ist es gefährlich. 2, 3 Beispiele, wie gefährlich das ist. Wo sind wir da eigentlich? Da waren wir, gell? Gehen wir mal bis dahin. Ja. Was haben wir? Nein. Ah, okay. Ich mache das jetzt nicht alles. Das ist zu viel. Römer, da waren wir, gell? Da übrigens Hesekiel und Jesaja und 1. Mose 3, das ist, da sind wir bei dem Anfang von allem Übel. Das heißt, da beginnt der Sündenfall. Und wisst ihr, dass der Sündenfall nicht auf der Erde stattfand, sondern im Himmel? Ja? Das heißt, einer der herrlichsten Cherub, das ist, wenn ihr dann in Hesekiel 28, das könnt ihr nachlesen, einer der schönsten Cheruben, Gott hat Engel geschaffen und Engel in ihrer Ordnungen. Das heißt, höhere Engel, niedrige, fähigere, weniger fähig. Allein der Gedanke ist schon Wahnsinn, gell? In ihrer Macht und Stellung und Kraft. Und dann gab es eine Ordnung von Engel. Das habt ihr nicht dabei. Das habe ich jetzt, das ist leider nicht da drin. Aber Stefan hat es, da kann es bestimmt dann. Auf jeden Fall, der Punkt ist der. Dann hat er eine Engelart, vielleicht, wenn ich so sagen kann, hat er geschaffen und hat ihnen gesagt, sie sollen seinen Thron bewachen. Und damit hat er gemeint, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit bewahren. Und diese Engel, mit ein paar Flügel haben sie so ihre Augen verdeckt, mit ein paar Flügel haben sie ihre Füße und mit dem anderen Paar flogen sie. Wie heißen diese Kolibris? Wisst ihr warum? Das Bild ist folgendes. Diese Heiligkeit Gottes ist so herrlich, sie konnten sie nicht schauen. Der Boden war so heilig, sie konnten ihn nicht betreten. Sie waren in der Aufgabe, diese Heiligkeit zu bewahren. Und dann sagt Gott, und dann einer von diesen herrlichen Cherub hat gesagt, warum Gott anbeten, wenn ich auch ein schöner Cherub bin. Und dann sagt Gott, und du hast dich blenden lassen von deiner Herrlichkeit und hast einen Teil der Engel mit sich gezogen in diesen Abfall und wolltest deinen Thron über meinen Thron stellen und sagen, hey, betet mich an. Und überlegt man, dass der Teufel es geschafft hat, die alte Schlange, der Drache, der Satan, einen Drittelteil der Engel dazu zu überreden, ihn anzubeten und nicht Gott. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht? Im Himmel. Nur nicht mal auf der Erde, im Himmel. Nur nebenbei, von wegen, dass nur die Menschen den freien Willen haben. Die Engel hatten auch einen freien Willen. Denn sie konnten sich entscheiden. Aber der Unterschied ist nur der, dass Gott den Engeln keine Rettung angeboten hat. Gott rettet keinen Engel. Er richtet sie nur. So viel zu seiner Souveränität. Es ist aber Gottes Gnade hat er beschlossen, allein an Menschen zu erweisen. Überlegt euch mal. Und wir sind niedriger als die Engel. Wer kann das fassen? Aber er wollte und beschloss, uns zu retten. Satan zog die Menschheit mit in die gleiche Rebellion. Du wirst sein wie Gott. Du brauchst Gott nicht. Versteht ihr? Das ist der ganze Gedanke. Nur nicht sich auf Gott ausrichten, nur nicht auf Gott angewiesen sein, nur nicht ihnen die Dank und Herrlichkeit bringen. Mach das nicht. Das hat er im Himmel geschafft, das hat er auf der Erde geschafft. Das sind die passenden Stellen dazu, die ich dazu genommen habe. Dann wollte ich eben diese Konsequenz zeigen, dass Gott das richten wird. Und jetzt möchte ich euch ein, zwei Beispiele wirklich ganz kurz ansprechen. Das sind diese zwei Stellen. Und zwar, wenn ihr wollt, könnt ihr Daniel mit aufschlagen, aber ich werde es nicht aufschlagen, weil wenn ich es aufschlage, werde ich drin bleiben. Deswegen werde ich aus meinem Gedächtnis die Stellen zitieren und euch sagen, um was da geht. Weil wir, wie gesagt, zum Epheserbrief noch kommen müssen. Jetzt ist so, Daniel 4 bis 5 haben wir ein Bild, wie der Mensch sich überschätzt und überhöht und sich über Gott stellt. Und wisst ihr, wer das war? Nebukadnezar. Dieser Mann hat eine Vision, einen Traum von Gott bekommen. Und Daniel hat ihm den Traum gedeutet und sagt, du wirst dich erheben und überheben und Gott wird dich demütigen und einem Tier gleich machen. Du wirst dann auf den Boden kriechen und wirst die Erde fressen. Für eine Zeit. Und dann wirst du wieder erhoben werden. Und dann sagt der Daniel diesen Traum Nebukadnezar und sagt, bitte Nebukadnezar, mach's nicht. Bitte, mach das nicht. Oh, ich wünsche jedem anderen Menschen, nur dir nicht. Eine gute Beziehung wohl gehabt. Nebukadnezar hört das, dauert nicht lange, dann geht er abends kühle auf seine Mauer spazieren, guckt sich das alles an und sagt, oh, habe ich gut gemacht. Meine Hand, meine Stärke gemacht. Und überhebt sich. Und preist sich und lobt sich. Und der sagt, ich habe alles gemacht. Und daraufhin wurde er zu einem Tier. Lebte wie ein Tier. Musste das Gras fressen. Gott hat ihn erniedrigt. Das ist das Bild. Erniedrigt. Und dann passiert Folgendes. Als die Zeit vorbeigeht, vielleicht schlagt ihr doch das mit mir auf. Ich diszipliniere mich. Wenn ihr Daniel Kapitel 4 und 5 es passiert Folgendes. Wenn ihr Kapitel 4 geht, mit mir lest, dann heißt es ab Vers 31. Und am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Interessant. Das heißt, einem Tier wurde er gleich. Warum? Er hatte keinen Verstand. Das heißt, dahingegeben in seinen verworrenen Sinn. Und dann hat Gott ihm wieder Verstand gegeben. Und dann schaut mal, dann heißt es. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wird. Wisst ihr, was hier passiert? Nebukadnezar fängt an, Gott zu verherrlichen. Nehmen wir nebenbei, ich glaube, wir werden Nebukadnezar im Himmel finden. Ich glaube, wir treffen ihn. Ich glaube, er hat sich bekehrt. Unglaublich. Wisst ihr, warum? Ich lese euch weiter, Vers 32. Und alle Bewohner der Erde sind nichts gerechnet. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde. Nach seinem Willen. Gott ist souverän. Er macht, was er will. Der Nebukadnezar war der König der Welt damals, der damaligen Welt. Und er begreift, nein, Gott setzt mich ein, er setzt mich ab. Er nimmt mir meinen Verstand, er gibt mir meinen Verstand. Er ist eigentlich der Chef, nicht ich bin der Chef. Er begreift, wer Gott ist und dann beginnt er, Gott zu loben. Ist unglaublich, gell? Und zwar, er macht, was er will. Das hat Nebukadnezar verstanden. Das verstehen nicht mal viele Christen heute, dass Gott macht, was er will. Und dann Vers 32. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen kann, was tust du? Keiner kann sagen, warum machst du das, was du tust. Wenn Gott willens ist, dann macht er es einfach. Was für eine Erkenntnis, oder? Und Vers 34. Nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege Recht sind und der die erniedrigen kann und die in Stolz einhergehen. Was für ein Bekenntnis, oder? Wisst ihr, er beginnt Gott zu verherrlichen. Das wird uns ein Beispiel an Nebukadnezar gezeigt. Und wisst ihr, was sein Sohn macht? Kapitel 5. Der heißt Belsatzar. Und ihr kennt dieses Mal. Und dann lässt Gott eine Schrift erschallen. Gewogen und für zu leicht bewundert, mein Freund. Und dann heißt Folgendes, von ihm, das sind nebenbei, uns werden zwei Könige nebeneinander gestellt. Zwei Könige der Welt. Der eine erhebt sich, wird gedemütigt und er lässt sich demütigen und bekennt, nein, Gott ist der, den ich anbeten, Nebukadnezar. Sein Sohn erhebt sich und bleibt hart in seinem Herzen und lässt sich nicht demütigen. Gibt Gott nicht die Ehre. Schaut mal, Vers 18. Du König, der höchste Gott, hatte deinen Vater, Nebukadnezar, das Königtum und die Größe und die Majestät und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Größe, die er ihm verliehen hatte, zitterten die und fürchteten sich vor ihm alle Völker, Nationen und Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wenn er wollte, er hob, wen er wollte. Und er erniedrigte, wen er wollte. Aber, als aber sein Herz sich erhob und sein Geist sich bis zur Vermessenheit verstockte, wurde er von dem Thron seines Königstums gestürzt. Also Daniel erinnert den Belsatzar an die Geschichte mit Nebukadnezar. Sagt, du warst doch dabei, oder? Du hast doch das alles erlebt. Wie ging es deinem Vater? Warum hast du nichts gelernt? Warum machst du das Gleiche? Und dann Vers 21, am Ende heißt es, bis er erkannte, dass der höchste Gott Macht hat über das Königtum der Menschen und dass er darüber einsetzt, wen er will. Nur nebenbei, darf ich euch diesen Trost zusprechen? Spielt keine Rolle, wie die Wahlen laufen. Spielt keine Rolle, was die Welt macht. Wisst ihr, wer einsetzt und absetzt? Also, aber wenn das unser Gott ist, dann können wir doch ruhig sein, oder? Wir Christen haben jeden Grund, ruhig zu sein. Die Welt muss Panik haben, natürlich. Aber wir können chillen. Wirklich, wir können entspannen. Warum? Weil wir wissen, Gott wird niemals einen König einsetzen. Oder wenn er es erlaubt, dann hat es einen Grund. Wenn es erlaubt, dann hat es einen Grund. Und wenn er will, dann setzt er ab. Und wenn er genug hat, dann setzt er ein. Und wenn er genug hat, setzt er ihn wieder ab. Kein sogenannter Tyrann und Herrscher bleibt an der Macht, solange er will, sondern solange Gott will. Und ich nur nebenbei. Und wisst ihr, warum Gott eins ums andere mal solche Tyrannen erlaubt? Gericht. Gericht. Ihr wollt so einen König? Ihr kriegt so einen König. Ihr wollt mich nicht mehr haben? Dann kriegt ihr so einen. Ihr kriegt einen Saul statt einen David. Ihr wollt so einen? Kriegt ihr einen. Das ist Gericht. Eins ums andere, denkt man, was geht den Menschen vor, wenn sie solche Leute wählen, gell? Und ich sage, ich weiß, was in solchen verstockt an ihren Herzen. Und sie bekommen, was sie wollen. Sie kriegen das. Das ist Gericht. Und wir sind mitten im Gericht. Und jetzt Vers 22. Und du, Belsatzar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du alles gewusst hast? Schaut mal, du hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du alles gewusst hast. Obwohl, da sie Gott kannten und weder im Dank und Herrlichkeit. Als Sohn Nebukadnezars hat dieser Belsatzer alles gesehen und erlebt. Und statt zu sagen, oh, mit diesem Gott ist lieber nicht sich überheben, lieber ihn nicht verwerfen, sondern ihn lieber anbeten, er hat es nicht gemacht. Darum hat Gott ihn dahin gegeben. Und wisst ihr, was mit ihm passierte? Er starb. Gericht. Das ist nur ein Beispiel. Ich will nicht zu tief. Das ist ein Beispiel. Der eine erhebt Gott und bleibt. Der andere erhebt Gott nicht und stirbt. Das ist Gericht. Das ist Gericht. Ein Beispiel noch, Apostelgeschichte 1. Nicht eins. Das ist 12. Ich glaube, ich habe da zwei vergessen. Gut, dass wir die Bibel haben, gell? Nicht so PowerPoints da. Diesen Fehlbar. Ich danke dir. Es ist 12. Ein bisschen Licht, gell? Danke. Ich mache das gleich zu Ende, dann machen wir wieder eine kurze Pause für Kaffee und so, okay? Also 12, genau, ab Vers 18 haben wir eine Begebenheit, in der der König Herodes Agrippa der Erste, das ist ein Sohn von dem einen bösen König Herodes dem Großen, ja? Das ist einer seiner Söhne, sie als vier Fürsten eingeteilt und über sein Reich dann herrschen durften unter den Römern und so weiter. Und er ist eine Situation, der Hintergrund, lass uns da nicht zu tief hineingehen, auf jeden Fall kommen Menschen und diesem König kommt er raus und spielt sich auf und spielt sich als Gott auf. Und ich lese euch ab Vers 21. Dieser König Herodes, an seinem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, nachdem er königliche Kleidung angelegt und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede an sie. So, er hielt einen ans Volk. Da ging es um Steuern hin und her und sie wollten schleimen, wenn ich das jetzt mal so sage. Und dann heißt Folgendes. Das Volk aber rief ihm zu, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Sie sagten, oh Gott, das ist ein Gott. So wie der redet, ist ein Gott. Sie verherrlichten ihn als Gott, diesen König Herodes. Wisst ihr, warum sie das taten? Nicht, weil er so eine schöne Stimme hatte. Sie wollten, dass er ihnen gnädig gesinnt ist. Sie wollten seine Gunst gewinnen. Sie waren egoistisch, selbstzentriert. Und beteten jetzt diesen Herodes und hofften, dass sie dadurch gut dastehen werden bei ihm. Und wisst ihr, was passiert? Sogleich, Vers 23, aber schlug ihn ein Engel des Herrn. Dafür, und jetzt schaut mal, dass er nicht Gott die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen verschied er. Dieses Bild will ich nicht mir vorstellen. Um was geht's mir? Warum starb er? Weil er Gott nicht die Ehre gab. Das ist der Punkt. Sie sagen, du bist Gott und er müsste was sagen. Freunde, das bin ich nicht. Ich bin zwar ein König, aber ich bin kein Gott. Gibt Gott die Ehre, nicht mir. Ja, stimmt, eigentlich schon. Wenn ich mich so selbst reden höre, könnte schon hinkommen. Weil er nicht Gott die Ehre gab. Es hat Konsequenzen. Nächste Folie und vor der Pause. Ich möchte euch etwas zeigen und somit diese Einheit abschließen und nach der Pause gehe ich mit euch in den Epheserbrief, in die Gliederung. Ja? Aber ihr kennt ja nichts anderes von mir, von daher ist alles gut. Folgendes, schlagt mit mir Johannes Kapitel 4 auf. Nur, dass ihr versteht, was wir gerade gemacht haben heute. Einen biblisch-theologischen Überblick uns verschafft über dieses Thema. Nur, dass ihr versteht, was ich gerade mit euch mache. Im Johannes Kapitel 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Wer weiß noch, was ihr Anliegen war? Was wollt ihr unbedingt von Jesus wissen? Wo man Gott anbeten soll, richtig. Jetzt merken wir, das ist unser Thema. Die Frau kommt und die ist eine Samariterin. Und das ist so, die Samariter, das waren dann ein Mischvolk, sie waren früher die 10 Stämme Israels. Und sie haben sich von den anderen 2 Stämmen, Juda und Benjamin, abgetrennt. So Israel wurde geteilt und wurde dann, sie zum Beispiel glaubten nur an die 5 Bücher Mose, sie glaubten nicht an die Propheten, nicht an die Weisheitsliteratur, die Psalmen, also nur die 5 Bücher Mose. Und sie hatten einen eigenen Berg, auf dem sie angebetet haben. Ja. So, und jetzt ist so, und die Juden, Benjamin und Judah, die haben in Jerusalem auf dem Berg angebetet. Und da war immer Streit, was ist der richtige Berg, was ist der richtige Ort der Anbetung? So, wo müssen wir anbeten? Und das war immer ein Diskurs. Durch die Wegführung bzw. durch die Assyrer wurde und die Gefangenschaft wurde die ganzen 10 Stämme vernichtet, wie nennt man das, assimilisiert. Das heißt, der Großteil der Juden wurde in die Welt, in die Reiche verteilt. Die wenigen, die blieben, wurden dann vermischt mit anderen Völkern und somit besteht eigentlich, es gibt keine Nachkommenschaft, wirkliche Nachkommenschaft der 10 Stämme des Südreichs, des Nordreichs. Gibt es seitdem nicht. Das Volk existiert so nicht mehr. Und deswegen heißen Juden Juden, warum? Weil sie auf Juda jetzt bezogen sind. Weil das nur noch das als Juden sozusagen gilt. So, nur ein bisschen so als Hintergrund. Und Jesus ist jetzt da, und zwar in Samaria, und da ist eine Frau, und er trifft sie am Jakobsbrunnen. Und sie sprechen miteinander und die merkt, okay, dieser Mann, der ist irgendwie wer. Mir scheint, er ist ein Prophet. Und dann denkt sie, ich will ein paar Fragen loswerden. Also dafür eine gute Adresse. Und jetzt kommt sie auf den Punkt und sagt, eben was sie so interessiert. Und sie will, Vers 20 will sie wissen, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet werdet. Interessant, den Vater anbeten werdet. Das heißt, es kommt die Stunde, dann spielt es keine Rolle, an welchem Ort man es anbetet. Der Berg, also hier oder da, spielt keine Rolle. Und jetzt schaut mal, worauf ich hinaus möchte. Er sagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. So, jetzt gibt eine Antwort. Sie sagt, wo? Und Jesus sagt, Frau, es ist nicht wichtig, wo, sondern es ist wichtig, wie. Wie? Nämlich im Geist und in der Wahrheit. Nicht wo. Wo ist der richtige Ort? Welche Gemeinde? Wie muss die Kirche aussehen? Wie muss das Gebäude aussehen? Wie müssen die Räumlichkeit aussehen? Wie muss der Gottesdienst aussehen? Was ist die richtige Form? Und so. Es ist nicht der Ort, sondern es ist die Art und Weise. Wie will Gott angebetet werden? Und dann sagt Jesus, es ist jetzt schon die Zeit, man muss Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Um das tiefes Geheimnis, wie betet man Gott im Geist und in der Wahrheit an? Am einfachsten ist es, wenn wir uns das Gegenteil anschauen. Wie macht man es nicht? Im Fleisch und in der Lüge. Okay? Und wenn man das versteht, dann ist es recht einfach zu verstehen, was im Geist und in der Wahrheit bedeutet. Das heißt, im Fleisch bedeutet, es geht um mich. Im Geist bedeutet, es geht um ihn. Im Fleisch mache ich, im Geist macht er. Fleischlich gesinnt oder geistlich gesinnt. Das andere, Fleisch ist irdisch, Geist ist himmlisch. Wenn du nicht, Kapitel 3 im Kontext, wenn du nicht wiedergeboren bist aus Geist und Wasser, kannst du das Reich Gottes wieder sehen. Noch hineingehen, du kannst Gott nicht anbeten, wenn du was nicht hast. Den Geist. Denn wahre Anbetung ist nicht ortsgebunden, ist nicht materiell, wie auch das geschieht durch den Geist Gottes. Und wenn eine Gemeinde oder Menschen den Geist Gottes nicht haben, können sie Gott nicht anbeten. Sie können hier das ganze Schauspiel machen, sie können auf dem Berg sein oder da sein, sie können diese Opfer, diese. Das ist nicht die wahre Anbetung. Sie beginnt bei der Wiedergeburt. Sie beginnt mit dem Geist und geschieht durch den Geist und wird gewirkt durch den Geist. Und in der Wahrheit und nicht in der Lüge. Und jetzt lass uns das runterbrechen. Was ist Lüge? Wenn wir sagen, Gott ist nicht der Schöpfer, ist nicht der Erlöser. Wenn wir leugnen, was in seinem Wort steht. Wir können nicht Gott anbeten und Gott verherrlichen und die Wahrheit nicht annehmen, die er uns offenbart. Das geht nicht. Wir können die Wahrheit nicht leugnen und sagen, wir beten Gott an. Anbetung Gottes ist, dass wir der Wahrheit glauben. Dass wir die Wahrheit annehmen. Dass wir die Wahrheit nicht unterdrücken, so wie wir in Römer 1 gelesen haben, Vers 18. Weil sie die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrückt haben, wird Gott sie richten. Anbetung Gottes ist, dass wir die Wahrheit hochhalten. Aber wenn wir uns für die Wahrheit schämen, findet keine Anbetung statt. Darum hat Paulus gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft, jedem Glaubenden. Wir können die Wahrheit nicht hochhalten, wenn wir uns dafür schämen. Aber wir können Gott nicht anbeten, wenn wir nicht an der Wahrheit festhalten. Es geht nicht. Jetzt kommt's. Lest mir mit mir. Jetzt kommt's. Vers 23. Nochmal. Es kommt aber die Stunde, und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als Anbeter. Ist das herrlich? Gott sucht welche? Solche Anbeter. Habt ihr schon mal von sucherfreundlichen Gottesdiensten gehört? In den USA gibt es einen stehenden Begriff dafür. Also wir glauben immer, Menschen suchen Gott. Und ich sage, niemand sucht Gott. Denn der Mensch, da ist keiner, der gerecht, da ist keiner, der Gott sucht, sagt die Bibel. Psalmen, Römerbrief, neues Beispiel. Das heißt, wenn ein Mensch Gott sucht, dann gibt es nur einen Grund. Gott hat ihn in eine Sehnsucht geweckt nach ihm. Und er denkt, er hat keine Ahnung, dass es Gott ist. Wenn ein Mensch auf sich Suche macht, dann hat es einen Grund. Warum? Weil Gott gesagt hat, Adam, wo bist du, Mensch? Mensch, wo bist du? Adam, nachdem der Mensch gefallen ist, hat er sich in den Büschen versteckt. Er suchte nicht Gott und sagt, Gott, wir müssen etwas klären, ich habe irgendwas falsch gemacht. Kein Mensch sucht Gott. Der Grund ist Sünde und Sünde trennt und der Mensch hasst das Licht und sucht die Finsternis darum. Aber wenn das Menschen überhaupt auf die Suche sich machen und selbst in der Natur und irgendwo Gott suchen, dann liegt darin, dass Gott in diese Sehnsucht ins Herz legt. Ich will so sagen, nicht der Mensch sucht, sondern Gott sucht. Wisst ihr, wen er sucht? Wahre Anbeter. Gott ist auf der Suche. Ist das gut? Ich finde es schön. Gott sucht. Und ich muss ehrlich sagen, er hat mich gefunden. Ich ihn nicht. Er hat mich gefunden. Als Jesus nach Jerusalem, kurz bevor nach Jerusalem einzieht, will er in einer kleinen Stadt vorbei. Und er will an ganz bestimmte Straße laufen. Und er will an einer ganz bestimmten Stelle stehen. Und er will unter einem ganz bestimmten Baum sein. Nämlich an dem Baum, auf dem Baum saß ein Mann, ein Zöllner. Der hieß Zachäus. Und Jesus läuft an diesem Baum vorbei, bleibt stehen, guckt hoch und sagt, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich bei dir einkehren. Jetzt spulen wir die Geschichte ein bisschen zuvor. Zachäus kriegt mit, dass vor kurzem ein Lazarus aus den Toten auferstanden. Das ist die Geschichte vorher. Und dann denkt er, oh, was ist das für ein Mann? Ich will mal gucken. Aber er war so klein. Aber er war ein hoher Beamter, Finanzminister. Und jetzt, dieser Finanzminister klettert wie ein Kind auf einen Baum. Sehr peinlich eigentlich. Was treibt diesen hohen Beamten, so eine peinliche Sache zu tun? Auf einen Baum zu klettern und so auf einem Baumstumpf zu sitzen, über der Straße, um einen Blick auf Jesus zu werfen. Was war diese Neugier? Zachäus dachte, er würde gerne einen Blick auf Jesus werfen und ahnte nicht, dass Gott ihn zog Und dann bleibt Jesus bei ihm stehen und sagt, Zachäus, hi, ich kenne dich. Könnt ihr vorstellen, Zachäus, hat mich jemand erwischt? Hat mich jemand erkannt? Jesus sagt, Zachäus, woher kennt ihr meinen Namen? Ich habe dich bei meinem Namen gerufen, du bist mein. Und weißt du, ich muss heute bei dir sein. Nicht, Zachäus, hättest du Lust? Darf ich bei dir heute übernachten? Zachäus, ich muss. Wisst ihr warum? Der Papa hat es mir gesagt. Das ist das göttliche Muss. Ich muss leiden, ich muss sterben, ich muss auferstehen. Ich muss. Das ist der Plan Gottes. Zachäus, ich muss. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was in diesem kleinen Mann passierte. Die Geschichte ist die. Und eilends und froh nahm er ihn bereitwillig auf. Mein Bild ist folgendes. Er ist diesen Baumstumpf so runtergerutscht. Egal, ob er Spreißel sich da eingefangen hat oder nicht. Warum? Kurz zuvor steht ein anderer Reicher und geht traurig davon. Weil er gesagt hat, was muss ich noch tun? Was fehlt mir? Und dieser Mann nimmt Jesus so gerne an. Wisst ihr warum? Weil er ganz genau wusste, wer er ist. Nämlich ein Sünder durch und durch. Und dann, wenn er hört, dass Gott oder dass Jesus bei ihm einkehren will, er denkt, bei mir? Ja, bei dir. Darf ich? Das ist keine Frage. Darfst du? Bitte, bitte. Und die stolzen, arroganten, ja, mal schauen, ob Platz noch ab. Mal einen Terminkalender. Mal gucken. Warum? Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und der, der weiß, dass er verloren ist, nimmt Jesus so gerne an. Und wisst ihr warum? Weil dann beginnt Anbetung. Dann geschieht so eine Dankbarkeit. Und was mit Zachäus passiert, das ist unglaublich. Bei dem reichen Jüngling sagt Jesus, sagt, was muss ich tun? Er sagt, verkauf alles, was du hast. Ist ein bisschen viel. Bei Zachäus sagt er kein Wort vom Verkauf, was du hast. Kein Wort. Zachäus auf einmal beim Abendessen sitzt er da und dein Herz ist so voller Dankbarkeit. Er kann es nicht fassen, dass Jesus bei ihm jetzt ist. Geht nicht. Und wisst ihr, was er macht? Er steht auf und beginnt seinen Tresor aufzutun und alles, was er sich ergaunert hat, zurückzugeben und nicht nur zweifach, sondern dreifach und vierfach. Er geht über das Gesetz hinaus, was nach dem Gesetz gefordert war. Er handelt nicht nach dem Gesetz, sondern allein aus Liebe und Dankbarkeit und gibt den allen zurück. Und dann sagt Jesus, heute hier ist ein Kind Abrahams. Das ist ein Kind Abrahams. Und wisst ihr, warum er es ihn so nennt? Weil ein Kind Abraham ein Kind des Glaubens ist. Er glaubt. Das ist ein Gläubiger. Warum? Er versteht, wer ich bin und dass ich bei ihm bin, löst ihm so eine Dankbarkeit aus. Das ist Anbetung. Der Vater sucht solche, die aus Liebe, aus Dankbarkeit, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, nicht im Fleisch und in der Lüge. Solche sucht der Vater. Und solche, wenn er solche findet, wisst ihr, was er mit ihnen macht? Er tauft sie alle in den gleichen Leib. Und dieser Leib ist die Gemeinde. Und diese Gemeinde hat eine Ausdrucksform sichtbar in dieser Welt. Es ist eine Ortsgemeinde. Dieser Leib ist universal. Besteht zu alle Zeiten hindurch und wird bestehen zu allen Zeiten. Aber dieser universale geistliche Leib bekommt in dieser Welt und in der Zeit eine sichtbare Form. Und das ist eine Ortsgemeinde. Und so wird dieser universale Leib, der auf der ganzen Welt ist, an einzelnen Orten sichtbar. Und das sind wir. Das ist Kirchen-Erlenbach. Das ist die Gemeinde, in der ich bin. Das sind Menschen, die Gott, den Vater, anbeten in Christus Jesus. Warum? Weil sie begriffen haben, was er für sie getan hat, dass er bei ihnen Wohnung gemacht hat. Im Geist und der Wahrheit. Berufung der Gemeinde, Wesen der Gemeinde. Jetzt habt ihr das Thema erfasst, hoffentlich. Jetzt können wir schauen, wie es der Epheserbrief uns das zeigt, okay? Nach der Pause. 15 Minuten. Um halbe machen wir weiter, okay?